People Perspectives, der HR-Podcast von Make, bei dem das Wesentliche im Mittelpunkt steht. Heute Marcel Rütten mit seiner Perspektive auf Employer Branding und Recruiting. Schön, dass wir heute sprechen können.
Ja, danke, dass ich Gast in eurem Podcast sein darf.
Schön, dass wir heute Gast bei dir sein dürfen. Sind heute ja zu dir nach Duisburg gekommen und du bist ein ganz, ganz spannender Mensch. Du hast nämlich seit über 15 Jahren im Personalmanagement einiges mitgestaltet als Berater, Autor, Blogger, Podcaster. Bist ein weithin bekannter und anerkannter HR- und Recruiting-Experte und durch deine vielfach ausgezeichnete Arbeit bei verschiedenen Unternehmen, vom Global Player bis hin zum NGO, hast du die HR-Arbeit in Deutschland über viele Jahre mitgeprägt. In deinem Blog HR for Good schreibst du über deine gesammelten Erfahrungen, Ideen, Innovationen und hast dabei stets auch neue Trends im Personalmanagement im Blick. Zudem bist du Initiator der Recruiting-Konferenz Schicht im Schacht, bei der es dir primär um Austausch und Vernetzung geht. Und neben der Arbeit begeistern dich dann noch schöne andere Themen wie die Familie, Fußball und Musik. Also man merkt, du bist vielseitig unterwegs und bei dir ist einiges los. Marcel, vielleicht, was habe ich vergessen und wie bist du ansonsten in den Tag gestartet?
Die letzte Frage möchte ich vielleicht zuerst beantworten. Also ich starte grundsätzlich immer im Plus morgens, ja, weil ich der Auffassung bin, dass es nichts bringt, wenn man im Minus startet und sich schon ärgert, bevor der Tag überhaupt so richtig angefangen hat. Aber vielleicht zusammenfassend zu dem, was du alles so aufgezählt hast. Im Herzen bin ich eigentlich nur Recruiter, der ganz gerne andere Menschen begeistern mag, sich für den richtigen Arbeitgeber zu entscheiden. Und das ist das, was mich so die letzten Jahre über angetrieben hat. Und ich war viele, viele Jahre immer auf Corporate-Seite in unterschiedlichsten Unternehmen und durfte das eben machen, was ich eigentlich oder was sich für mich anfühlt wie ein Hobby. Und ja, das zieht sich halt sofort. Und dann habe ich über die letzten Jahre einfach ganz, ganz viele einzelne Side-Projekte machen dürfen, die dann irgendwann dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, okay, das sind so viele spannende Themen und so viele Projekte, davon möchte ich fast alles machen. Dann mache ich das eben zu meinem Hauptberuf.
Und die Begeisterung ist nicht nur für das Thema Recruiting da, also Menschen sozusagen helfen, in dem Job anzukommen, der vielleicht zu ihnen passt, sondern eben auch ganz stark für die Region. Ich habe es gerade angesprochen, wir sind heute auch zu dir nach Duisburg gefahren. Das heißt, wir durften schon mal so ein bisschen eben auch die Liebe, die Passion hier kennenlernen. Vielleicht nutzen wir direkt, weil Recruiting ja auch viel mit Marketing zu tun hat, mal deine Marketing-Skills, damit du uns mal einen kleinen Pitch für die Region, fürs Ruhrgebiet hältst.
Ach, das Ruhrgebiet ist einfach so bodenständig, so ehrlich und alles andere als aufgesetzt. Und ich glaube, deswegen mag ich es so sehr. Ne? Die Menschen im Ruhrgebiet haben in den letzten Jahrzehnten wirklich eine ganze Menge Transformationen durchmachen müssen. Also eher unfreiwillig. Aber auf der anderen Seite sind wir so als Gruppe, als Gemeinschaft total gut darin, auch mit Veränderungen umzugehen, ja, oder auch als Pioniere voranzugehen, nämlich den Veränderungsdrang auch anzunehmen und mitzugestalten. Das sind vielleicht Attribute, die noch auf die eine oder andere Region in Deutschland zukommen werden, wenn ich so an die großen gesellschaftlichen Veränderungen denke. Also ihr kommt aus dem baden-württembergischen Raum, viel Automotive. Wahrscheinlich ist das eine Transformation, die die Region noch erwartet, die wir vielleicht schon 20, 30 Jahre vorher erlebt haben.
Sehr spannend, dass du sie ansprichst, die Veränderung, die Transformation. Du meinst damit wahrscheinlich auch so ein bisschen den Steinkohlebergbau, der in Deutschland in gewisser Weise ja ein Relikt der Vergangenheit ist. Mhm. Inwiefern hat das aus deiner Sicht auch die Region bzw. auch die Berufsbilder in der Region verändert?
Ach, total stark. Und das hört ja gar nicht auf. Ne? Das zieht sich ja noch weiter durch mit der Stahlindustrie, die im Grunde genommen ja schon auch in den 70er, 80er Jahren viel Transformationen durchmachen musste, die aber nach wie vor in der Tagespresse nahezu täglich wirklich vorkommen, ne? Dass dort harte Einschnitte erwartet werden, weil halt die Globalisierung auch dazu führt, dass man sich eben genau diesen Märkten stellen muss und wettbewerbsfähig bleiben muss. Und ich glaube, diesen Kampf oder diesen Durchhaltewillen oder diesen Ehrgeiz, den können die Menschen im Ruhrgebiet, glaube ich, allesamt teilen.
Dein Ehrgeiz spürt man auch und auch der Name der Recruiting-Konferenz, die wir im Intro ja schon touchiert haben, Schicht im Schacht, kommt nicht von ungefähr. Und würde ich mal sagen, ist auch so ein bisschen eine Hommage an die Region. Erzähl uns doch mal, wie kam es dazu und dann eben auch zu dem Titel und was hat dich generell angetrieben, das Ganze so voranzutreiben, was ja wirklich durch die Decke gegangen ist.
Ja, der Name ist eigentlich, oder der Ursprung quasi der Idee, ist eigentlich eine ganz witzige, weil ich wollte eigentlich nur einen Saufabend mit meinem Netzwerk veranstalten, der dann Schicht im Schacht heißen sollte. Weil ich habe das Privileg, in den letzten 10, 15 Jahren wirklich eine ganze Menge Menschen, ExpertInnen aus dem HR und Recruiting kennenlernen zu dürfen. Und nach Corona oder mit Corona sozusagen war es so, dass ich gedacht habe, Mensch, das wäre doch wunderbar, wenn ich all diese Menschen, die ich kennenlernen durfte in dieser Zeit oder zumindest viele von denen, dann nach Duisburg einladen kann und darf. Einmal aufgrund dessen, weil Duisburg infrastrukturell perfekt gelegen ist. Ja, also egal aus welcher Himmelsrichtung man kommt, man ist super schnell in Duisburg. Auf der anderen Seite, weil viele Menschen vielleicht noch gar nicht in Duisburg waren und vielleicht auch mit Vorbehalten hier hinkommen. Und naja, dann habe ich angefangen, eine Einladungsliste zu schreiben seinerzeit und hatte da irgendwie 100, 150 Leute drauf, die alle wirklich auch tolle ExpertInnen sind für ganz unterschiedliche Themen rund um Personalgewinnung. Dann habe ich gedacht, naja, das wäre vielleicht Perlen vor die Säue, wenn wir uns einfach nur zum Saufen abends treffen. Von daher habe ich gedacht, naja, dann lass uns wenigstens irgendwie inhaltlich was machen, wenn schon so viele Menschen da zusammenkommen. Und ja, dann habe ich gedacht, naja, wenn jeder vielleicht im Schnitt so eine Person mitbringt, dann sind wir so bei 200 Leuten, das könnte schon ein bisschen was geben. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das Ding jetzt Schicht im Schacht heißt, dann muss auch irgendwie die Location dazu passen. Ne? Da kann ich jetzt nicht irgendwie so einen schnöden Konferenzsaal von einem Hotel irgendwie anmieten, sondern das muss irgendwie dazu passen. Und dadurch, dass ich selbst in Meidrich lebe, habe ich den Landschaftspark in Duisburg angefragt, ob sie nicht eine kleine Location hätten, wo wir irgendwie mit so ein paar Leuten rein könnten. Und dann hatten wir eben den Gebläsehallenkomplex gezeigt, wo halt eben 500 Leute reinpassen. Da habe ich gedacht, naja gut, du hast noch nie einen Geburtstag organisiert, Challenge accepted. Ja? Und zu der Zeit war ich tatsächlich noch voll in Lohn und Brot bei meinem damaligen Arbeitgeber. Das heißt, war da als Global Director Talent Acquisition und Employer Branding noch im Corporate beschäftigt und habe gedacht, ja gut, das kriegst du schon irgendwie nebenbei hin. Und habe dann angefangen, einfach mal zu gucken, ob sich das realisieren lässt. Und glücklicherweise wurde das Unternehmen dann, wo ich beschäftigt war, kurz nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, das zu machen, dann auch verkauft. Somit konnte ich mir ein bisschen freie Zeit einkaufen, um mich dann voll und ganz auf das Event zu konzentrieren. Und was vielleicht so das Besondere an diesem Event ist, dass ich immer gesagt habe, es soll ein Event sein, auf das ich selbst gerne gehe. Ja, das ist für mich der rote Faden, weil ich war in den letzten 10, 15 Jahren auf so vielen Events, dass ich gesagt habe, ich möchte was schaffen, wo irgendwie das Beste aus allen Welten zusammenkommt. Und ja, da ist so viel Liebe reingeflossen, so viel Zeit, so viel Energie, so viel Detailverliebtheit, dass die Menschen, die dort waren und dann im Zweifel auch schon regelmäßig kommen, sagen, das war eine ganz wunderbare Veranstaltung und mach das bitte weiter. Und das hat mich dann motiviert, das eben genauso zu tun.
Und ich glaube, das war auch genau die richtige Entscheidung. Schicht im Schacht ist mittlerweile im HR-Sprech angekommen. Also man kennt es und man freut sich drauf. Das hast du geschafft. Und man sagt ja auch als Empfehlung für Unternehmen, Recruiting darf durchaus an der Bar erfolgen. Von daher hast du da, sagen wir mal, so ein kleines Key-Learning vielleicht auch schon direkt miteinander verbunden.
Ja.
Wenn wir jetzt mal vom Ruhrgebiet, von der Liebe, die hier in den Räumlichkeiten, aber auch wenn man sich mit dir auseinandersetzt, sich deine Klamotten anschaut, die in jeder Pore spürbar ist, auf den Gesamtarbeitsmarkt auch in Deutschland schauen, dann gibt's ein paar Unternehmen, die so einen Trend proklamieren, naja, das Jahr 2025 oder auch die Folgejahre stehen so ein bisschen in einem Wandel. Wir haben über Veränderungen gesprochen. Es geht weg vom Arbeitnehmerinnenmarkt hin zu einem Arbeitgebermarkt. Wie siehst du das?
Ja, das würde ich ehrlicherweise nicht unterschreiben. Wenn man sich mal so ein bisschen den Arbeitsmarkt der letzten 10, 15 Jahre anschaut, dann kann man im Grunde genommen bestimmte Entwicklungen wahrnehmen. Das eine ist, dass nach der Weltwirtschaftskrise infolge der Lehman Brothers Krise seinerzeit, also 2011 bis 2013 so um den Dreh, da war natürlich harter Einschnitt, aber seitdem hat es dauerhaften Wachstum gegeben, ne? Sowohl was die wirtschaftliche Situation angeht, als auch was den Arbeitsmarkt angeht. Und mit dem Beginn von Corona gab es so gefühlt nur 2, 3 Wochen eine Zäsur, wo dann die Unternehmen den Einstellungsstopp ausgerufen haben und sich mal kurz schütteln mussten, was passiert hier eigentlich. So, wenn wir uns aber die Arbeitsmarktzahlen unmittelbar danach anschauen, dann sehen wir, dass der Arbeitsmarkt völlig explodiert ist, weil eben viel mehr Branchen Corona-Gewinner statt Corona-Verlierer waren. So, und was wir jetzt seit 3 Jahren erleben, ist eine Abschwächung der Märkte, also sowohl was die offenen Jobs angeht, als auch was so die wirtschaftliche Entwicklung insgesamt angeht. Aber wenn wir zum Beispiel die Zahlen von Eurostat nehmen, da kann man immer das Verhältnis sehen der aktuell offenen Jobs zu allen Jobs, die in den jeweiligen Volkswirtschaften existieren. Und da sind wir jetzt trotz dreijähriger Abschwächung gerade mal oder immer noch deutlich über einem Niveau von vor Corona. Und wer sich erinnert, wie schwer es schon war, die richtigen Fachkräfte vor Corona zu finden, der wird das ganz gut einschätzen können, dass der Arbeitsmarkt ein Stück weit oder vielleicht sogar ein bisschen mehr entkoppelt ist von der wirtschaftlichen Entwicklung, auch wenn es tatsächlich die letzten drei Jahre nicht nach oben gegangen ist, aber eben noch jammern auf einem sehr hohen Niveau. Und hinzu kommt, vielleicht, wenn ich das noch ergänzen mag, die demografische Entwicklung lässt auch gar keinen anderen Schluss zu. Ja, uns fehlen heute schon 400.000 Menschen pro Jahr, einfach um den Status quo zu halten, noch nicht mal um Wachstum zu gewährleisten. Und das ist wirklich eine Herausforderung, vor der wir stehen, die dann nicht selten zum Beispiel im Wahlkampf dazu genutzt wird, zu sagen, ja, wir werden dafür sorgen, dass hier 10.000 Leute mehr kommen, da 20.000 Leute mehr. Naja, woher sollen die denn kommen?
Was man aber dennoch merkt, und das hat ja auch die Stiftung für Zukunftsfragen belegt in einer repräsentativen Studie, ist, dass dieses Jahr unter einer gewissen Angst steht. Also 64% der Menschen sagen, sie blicken sorgenvoll auf dieses Jahr aus ganz unterschiedlichen Gründen, weil Krisen vorherrschen, Neuwahlen anstehen etc. Das merkt man aber, finde ich, schon, oder? Hast du auch das Gefühl, dass da, sagen wir mal, ja, eine gewisse Zurückhaltung ist, jetzt komplett nach vorne zu gehen, auch was Employer-Branding-Themen etc. angeht?
Also das merke ich natürlich schon, dass die Unternehmen etwas zurückhaltender sind mit den Ausgaben, die sie tätigen, ne, oder mit den Maßnahmen, die sie auf den Weg bringen. Das heißt, sie überlegen sich schon, ist das wirklich notwendig, was wir machen? Weil im Zweifel stehen sie in der Verantwortung, die Belegschaft zu retten sozusagen, ne, oder zu erhalten. Das heißt, das ist schon auch im Bewusstsein drin. Ich bin aber grundsätzlich so ein Typ, ich bin immer der festen Überzeugung oder habe auch gelernt, auf Regen folgt Sonne. Ja, das heißt, selbst wenn dann vielleicht mal zwei, drei schlechte Jahre dabei sind, dann wird auch die Zeit wieder kommen, in der es wieder deutlich nach oben gehen wird. Also von daher würde ich mich nicht entmutigen lassen. Und was auch dazu führt, dass wenn Unternehmen sich quasi einfach bewusster machen, ob ihre Maßnahmen wirklich Wirkung zeigen, dann ist das ja erstmal was Positives, weil dann wird nicht einfach nur Geld rausgehauen oder Budget verfeuert, sondern dann wird auch nach der Wirkung der jeweiligen Maßnahmen gefragt. Und das ist ehrlicherweise eine sehr positive Entwicklung, weil das am Ende des Tages zur Professionalisierung sowohl im Bereich Talent Acquisition und Employer Branding führt, als auch zu einem höheren ROI für die Unternehmen.
Damit sprichst du was ganz Wichtiges an, die Wirkung von Maßnahmen zu validieren oder zu evaluieren. Was sind denn da aus deiner Sicht die zentralen KPIs, die man eben auch im Blick halten sollte? Also natürlich jetzt schwer so pauschal zu sagen, aber wenn wir jetzt mal das Thema Talent Acquisition uns anschauen, hast du da so ein, zwei Dinge bei Maßnahmen, wo du sagst, darauf sollten die Unternehmen blicken, machen es vielleicht aber viel zu wenig.
Nee, ich könnte jetzt 100 verschiedene Kennzahlen nennen, die irgendwie eine Aussage zulassen. Ja. Am Ende des Tages geht es aber dann bei dem Kennzahlenset oder bei den KPIs, die du nutzt, darum zu tracken, ob deine jeweilige strategische Zielsetzung erreicht wird. So. Und wenn ich für mich, für den Arbeitsbereich sozusagen erstmal ein Kennzahlenset definiere, dann achte ich immer sehr darauf, eine Ausgeglichenheit zwischen Zeit, Kosten und Qualität herzustellen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel sage, naja, wir sind zu langsam im Recruiting, wir müssen jetzt unbedingt die Time to Hire nach vorne stellen und das ist für uns die zentrale Kennzahl, dann sage ich, das ist Bullshit, weil wenn du nur darauf achtest, schnell zu sein, aber vernachlässigst, wie viel Geld du überhaupt ausgegeben hast oder die Qualität einfach nicht passt, dann stimmt was nicht. Ja? Schnell sein kann jeder. Ich kann mich auf den Markt stellen, mit Geld um mich wedeln und dann sagen, Leute, kommt schnell, bewerbt euch bei uns. Nur wenn ich nächste Woche schon wieder auf dem Markt stehe und wieder mit Geld um mich schmeißen muss, dann ist mir nicht so richtig geholfen. So, auf der anderen Seite ist es auch so, wenn ich sage, naja, wir müssen unbedingt kostensensitiv sein, dann hilft es mir natürlich nicht, wenn ich sage, lieber Vorstand oder liebe Geschäftsführung, wir haben das Budget, was ihr uns gegeben habt, wunderbar eingehalten. Leider sind wir mit der Stellenbesetzung viel zu spät. Das Projekt läuft schon irgendwie seit 3 Jahren und die Qualität war auch Murks. Also so richtig sind wir jetzt nicht da auf den grünen Zweig gekommen. Oder, und das wäre dann die dritte Perspektive, wenn ich mich nur auf Qualität fokussiere, dann kann ich natürlich sagen, liebe Geschäftsführung, wir haben die besten gefunden im Markt, die wir uns je vorstellen konnten. Leider haben wir das Budget völlig überstrapaziert und zu spät sind wir auch noch.
Also von daher ist es der Dreiklang, der da die Musik macht. Hast du irgendeine KPI, wo du sagst, also Rehiring zum Beispiel, finde ich, ist in der letzten Zeit ja auch etwas gewesen, wo du auch sehr stark unterwegs warst, was ich spannend fand, weil das ja auch so zeigt, wie man mit dem Offboarding umgeht. Viele haben ja immer den Anfang der Prozesskette im Blick. Ich finde zum Beispiel auch den ersten Tag gut, den feiern die Unternehmen, aber viel zu wenig Unternehmen feiern das Ende der Probezeit. Mhm. Manche Leute haben ja Angst, bestehe ich die nicht? Und dann ist das ja eigentlich wirklich der Moment, den man zelebrieren muss und nicht, ich habe es quasi geschafft, klar, cool, aber das Ende der Probezeit ist viel wichtiger. Oder eben auch, was du im Kontext Rehiring proklamierst, finde ich spannend, weil das natürlich einen unmittelbaren Effekt hat, wenn man sich im Guten trennt, eben auch auf das Thema, ja, wie ist man als Arbeitgeber wirklich unterwegs?
Ich finde, beim Rehiring muss man sogar noch mal differenzieren. Ne? Also du hast ja zum Beispiel, wenn du dich um junge Talente bemühst, dann bietest du in der Regel ja auch Praktikumsplätze an. So. Das heißt, eine besondere Kennzahl beim Rehiring wäre eben der Anteil von ehemaligen PraktikantInnen in deiner Belegschaft. So, weil was viele machen und nicht schaffen sozusagen, ist Praktikanten beschäftigen und sie dann quasi verabschieden, wenn das Praktikum dann beendet ist und dann nie wieder Kontakt halten. So, mein Ziel als Arbeitgeber muss ja aber mittel- bis langfristig sein, quasi die Praktikanten, die jungen Talente, die ich in der Zeit begleitet habe während ihrer Ausbildung, dann zu irgendeinem späteren Zeitpunkt, nämlich dann, wenn sie ihre Karriere beginnen möchten, dann wieder zu gewinnen. Ja, weil das Praktikum ist schon auch ein sehr prägendes Erlebnis. So, und da habe ich halt die Möglichkeit, wirklich durch verschiedene Maßnahmen den Kontakt zu halten und dann irgendwann zu einer Wiedereinstellung zu kommen. Das heißt, wenn ich nicht nur eine reine Rehiring-Quote nehme, sondern die Rehiring-Quote meiner ehemaligen Praktikanten, dann kann ich wirklich auch die Wirksamkeit meines Praktikantenprogramms nochmal dezidiert bewerten. Also das wäre so das eine. Eine andere spannende Kennzahl, die mir auch viel zu selten genutzt wird, ist eine Kennzahl, die nennt sich Filled on Time. Ja, weil in ganz vielen Unternehmen wird einfach die Time to Hire genutzt. So. Jetzt ist die Time to Hire aber insofern problematisch, als dass du einfach den Durchschnitt der Tage aller Stellenbesetzungen nimmst. Ja, das heißt, sagen wir mal, 99% aller deiner Stellen sind wirklich unterhalb des erwarteten Zeitraums besetzt. Also sagen wir mal, du kriegst ein Ziel von 45 Tagen, schaffst 99% der Stellen in 30 Tagen zu besetzen. Ist wunderbar. So, jetzt hast du eine einzige Stelle dabei, für die brauchst du 1,5 Jahre. So, und die eine einzige Stelle führt dann dazu, dass deine Kennzahl auf einmal durch die Decke schießt und die Geschäftsführung zu dir sagt, hören Sie mal, Sie haben Ihr Ziel nicht erreicht, weil der Durchschnitt aller Tage beträgt deutlich mehr als 45 Tage. So, das heißt, am Ende des Tages wirst du bestraft dafür, dass du 99% aller deiner Stellen wirklich innerhalb der erwarteten Zeit besetzt hast. Und eigentlich, und das ist total paradox, hast du ja mega den Recruiting-Erfolg gefeiert, weil du hast eine Stelle besetzt, die 1,5 Jahre lang offen war. Natürlich ist das eine lange Zeit, ja, aber du hast geschafft, die zu besetzen. Ja? Andere Unternehmen werden die vielleicht gar nicht besetzen. So, das heißt, da würde ich tatsächlich in der Betrachtung der Kennzahl eine andere Kennzahl nehmen, nämlich Filled on Time, dass du jedes Mal pro Stelle dir anschaust, was ist das erwartete Startdatum für diese Stelle und matcht das dann quasi gegen das reale Startdatum. Und dann hast du für jede einzelne Stelle entweder 1 oder -1. So, und daraus ergibt sich dann ein viel ausgeglichenerer Durchschnitt.
Auch beim Thema Stellenbesetzung. Und wir haben vorhin über Zielgruppen gesprochen. Dann ist ja momentan klar, KI ist im Fokus. Alle suchen KI-Expertin. Das ist, glaube ich, was fürs Phrasenschwein, das können wir einen Haken dran machen. Ja. Also da sind wir bei der +1. Wenn du sonst auf den Arbeitsmarkt blickst, welche Zielgruppen siehst du denn da als momentan sehr gefragt an, die vielleicht auch sehr schwer für die Unternehmen zu besetzen sind?
Also ich glaube, die große Frage wird sich wirklich bei Pflegekräften entzünden. Weil wenn wir uns das Thema Demografie nochmal anschauen, wir hatten das ja gerade schon ein Stück weit, dann ist es so, dass wir aktuell etwa 20% in der Population haben 0 bis 20 Jahren, dann die arbeitende Bevölkerung sozusagen, also grob 20 bis 65-Jährige sind so um die 60%. Und dann haben wir eben nochmal die restlichen 20% in der Altersgruppe 65+. So. Das Tempo der Menschen, die jetzt gerade verrentet werden, steigt rapide. Ja, hinzu kommt, dass wir eine immer höhere Lebenserwartung haben. Das heißt, der Bedarf für Pflegekräfte steigt nochmal massiv. Und hinzu kommt, dass wir, also ich meine, da brauchen wir uns nicht anlügen, wir werden es nicht decken können, ja, den Bedarf. So, was heißt das am Ende des Tages? Die Menschen, die in dem Alter sind, dass sie vor der Frage stehen, ihre Eltern pflegen zu müssen, die werden halt sich überlegen, naja, lasse ich meine Eltern jetzt einfach so da liegen und überlasse sie sich selbst oder werde ich meine Arbeitszeit reduzieren? Das heißt, sie werden sich natürlich in der Regel immer für die Eltern entscheiden. Das heißt, wir entziehen dem Arbeitsmarkt zusätzlich Arbeitskraft, weil wir eben die Frage nach den Pflegekräften nicht gelöst kriegen.
Und ich bin dankbar, dass du das sagst, weil häufig ist mir in dieser White-Color-Blue-Color-Unterteilung, die ich eh nicht sonderlich mag, kommen die Pflegekräfte mir auch teilweise zu kurz. Ja. Und wenn man ja auch drauf schaut, welche Tätigkeiten von der KI vielleicht auch automatisiert werden können oder abgenommen werden können, ist ja immer Pflege, Friseure, FriseurInnen sind ja immer die Zielgruppen, wo man sagt, naja, da ist eigentlich wenig Potenzial da. Ja. Also von daher gewinnen die aus meiner Sicht auch in dem Fall nochmal an einer extremen Relevanz.
Ja, absolut.
Thema Recruiting und Besetzung, da wird ja auch immer stärker proklamiert, wir müssen in Richtung gehen, hire for skills. Mhm. Also sich damit auseinanderzusetzen, welche Skills sind wirklich relevant, auch gerade wenn man vielleicht auf der Suche nach einem Job ist, sagen viele, naja, ich guck mal, wo sind irgendwie Nischen, wo kann ich reingehen. Wie siehst du den Einsatz? Und abseits von KI gibt es momentan so Skills, wo du sagst, die sind auf dem Arbeitsmarkt wirklich sehr gefragt, aber ja, auch schwer zu kriegen.
Also wie sehe ich das? Erstmal ist das eine sehr positive Entwicklung. Ja, also weil wir kommen ja aus einer Zeit, wo wir uns mit dem Zitat von Simon Sinek, Train for Skills, Hire for Attitude, irgendwie auf dem Kalenderspruchniveau dann bewegt haben. Wobei da viel Wahres drin steckte quasi in dem Ansatz, den er seinerzeit vorgebracht hat. Aber das, was die Leute daraus gemacht haben, war dann eher auf Kalenderspruchniveau. So, das heißt, wenn wir uns heute stärker auf Skills fokussieren, ist das sehr begrüßenswert, weil es immer auch Berufsgruppen gibt, wo du nicht akzeptierst, dass jemand die Skills nicht mitbringt. Ja, du würdest den angesprochenen Friseur oder die Friseurin nicht den chirurgischen Eingriff bei dir machen lassen. Ja, das ist soweit, glaube ich, ein No-Brainer.
Achso, also man hat so ein bisschen Sensation-Seeking vielleicht.
Absolut, ja, dann kann es vielleicht sein. Aber ich glaube, da würden alle sofort zustimmen. Wenn wir aber jetzt zu 100% auf Skills-Based Hiring gehen, dann heißt das erstmal, also sind das ganz tolle Dinge, weil bestimmte Attribute keine Rolle spielen, von welcher Universität jemand kommt, bei welchem namhaften Arbeitgeber vielleicht jemand vorher war. Ne? Spielt alles keine Rolle, sondern wirklich nur rein konzentriert auf deine Kompetenzen. Wenn wir aber jetzt zum Beispiel dann auch KI oder nehmen wir mal nur Automatisierung dafür nutzen, um Profile ausschließlich danach zu sichten, welche Skills sie haben, dann führt das aus meiner Perspektive erstmal dazu, dass die Schere noch viel breiter wird, weil wir all diejenigen, die nicht bei 100% dieser benötigten Skills sind, einfach herausfiltern. So, das heißt, diejenigen, die noch bei 70%, 80%, 90% sind, werden am Ende des Tages, wenn wir uns ausschließlich darauf fokussieren, niemals die Chance zu bekommen, sich genau in dieses Potenzial, was sie vielleicht mitbringen, dann hineinzuentwickeln.
Hineinentwickeln ist ein gutes Stichwort. Du bist vom Hintergrund ja Betriebswirt. Mhm. Hast dich also auch, wenn ich das so sagen darf, in das Thema HR reinentwickelt, hast da Stationen genommen. Wie hast du denn eigentlich den Einstieg ins HR gefunden? Und du hast gerade ja schon eine große Station auch genannt, die im Kontext von Schicht im Schacht damals auch vielleicht entscheidend war, dass du dann da so reingehen konntest. Was würdest du sagen, waren für dich so die wesentlichen Stationen im HR, die dann eben auch diese Liebe haben wachsen lassen?
Also ich habe ja tatsächlich ganz langweilig BWL mit Schwerpunkt Personalmanagement studiert. Also das soweit völlig unspektakulär. Aber ich bin positiverweise ins Recruiting abgedriftet zu einer Zeit, als das Recruiting digital wurde. Und ich habe als Jugendlicher mal gelernt, wie man Homepages programmiert. Also meine Mutter hat mir damals an der jungen Volkshochschule so einen Kurs finanziert. Der hat irgendwie 3,50 € gekostet. Und dann habe ich halt Mitte, Ende der 90er eben Homepages programmiert, so ganz hart kodiert noch in HTML und habe dann damals Webseiten angeboten, wo man illegal seine Techno-Lieder runterladen konnte.
So einer bist du. Also.
Absolut. Okay. Aha. Und naja, diese Kompetenz habe ich mir eben über die Jahre erhalten und als dann so Anfang der 10er Jahre das Recruiting digital wurde, war es dann so, dass ich so von meinem eher grundständigen, konservativen HRler-Dasein, also ich war immer Generalist bis zu der Zeit, dann immer mehr so die spannenden Ecken des Recruitings entdeckt habe und auch erlebt habe quasi, wie man all die Dinge, die da so im Internet passieren, dass man die eben genauso aufs Recruiting übertragen kann. Ne? Also dass im Endeffekt so eine Bewerbung genauso funktioniert wie ein Shopping-Erlebnis bei Amazon, ja? Also wenn ich es jetzt überspitze. Und das hat mir eben ganz, ganz viel Begeisterung in die Augen zaubern lassen. Und glücklicherweise hatte ich dann auch immer Positionen inne, wo ich eben nicht nur dieses ganze fancy Online-Zeugs machen durfte, sondern eben auch die Hebel dafür mittätigen, die dazu führen, dass Mitarbeiter auch gerne sagen, hier bleibe ich gerne. Ja, das heißt, sich nicht nur darüber Gedanken zu machen, wie hübsche ich jetzt irgendwie meine Stellenausschreibung aus oder wie mache ich jetzt die Suchmaschinenoptimierung für meine Karriereseite oder wie führe ich das nächste Bewerbermanagementsystem ein, sondern vielmehr sich auch Gedanken darüber zu machen, naja, was treibt die Menschen wirklich an, hier jeden Morgen wiederzukommen? Und wenn ich Ursachen entdecke, dass sie eher mit Bauchschmerzen hier morgens hinkommen, dann unterhalte ich mich nicht darüber, welchen Stellentitel ich jetzt bestenfalls aussuche, sondern wie können wir diesen Treiber wieder aktivieren oder besser bearbeiten, dass Mitarbeiter sagen, hier möchte ich die existenzielle Entscheidung treffen, den Arbeitsvertrag unterschrieben zu haben und jeden Tag einen Großteil meiner Zeit zu verbringen.
Mit dem, was du sagst, finde ich, machst du eine ganz spannende Kontroverse auf, die auch LinkedIn momentan teilweise zum Explodieren bringt. Gibt ja viele, die sagen, naja, Recruiting ist wie Marketing, Recruiting ist wie Sales. Und dann gibt es diejenigen, die unterschreiben, nein, Recruiting ist Recruiting. Wie siehst du das? Also wie viel Marketinganteile hat Recruiting, wie viel Salesanteile und wie viel Recruiting ist auch Recruiting? Also wie stark soll man es auch schützen und abgrenzen?
Ja, in Anteilen kann ich es jetzt gar nicht beziffern, aber es gibt super viele Parallelen, sowohl zwischen Recruiting und Marketing, zwischen Recruiting und Sales. Ja, das ist unbestritten da. Am Ende des Tages gibt es aber auch super viele Dinge, die vielleicht nicht so konsistent zueinander sind. Also von daher, aus meiner Perspektive ist Recruiting insofern eine super spannende Disziplin, weil es einfach so unfassbar viele Disziplinen vereint. Ja, also du hast einen Marketing- und Sales-Anteil drin, hat man gerade schon. Du hast einen arbeitsrechtlichen Anteil drin, du hast super viel Kommunikation mit drin, du hast Online-Marketing als eigene Disziplin vielleicht nochmal drin. Also du musst das, was du an Kompetenz im Recruiting heutzutage mitbringen musst, da musst du schon wahrscheinlich deutlich mehr mitbringen als in anderen Disziplinen. Und da kommt wahrscheinlich aber auch dann der große Clash zustande, weil wenn wir uns anschauen, wie die meisten Profile im Recruiting eigentlich entstanden sind, dann fehlt es da häufig an Kompetenzen, die heute so notwendig sind. Und das ist gar nicht als Vorwurf gemeint, sondern es ist einfach eine Entwicklung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat. Wenn ich überlege, dass da irgendwie ein Arbeitsrechtler soll auf einmal dafür verantwortlich sein, eine Karriereseite zu texten, passt irgendwie nicht. Ja? Na klar, ein Redakteur muss jetzt auch keine Arbeitsverträge texten. Keine Ahnung, wo wir da hinkommen, ja, aber ich will nur sagen, dass die Kompetenzen oder das Skillset, was notwendig ist für das Recruiting heute, einfach ein komplett anderes ist, als das vielleicht noch vor 10 Jahren war. Und es wird dann immer schwieriger für Menschen, die eher generalistisch aufgestellt sind, all die Dinge zu berücksichtigen, die halt notwendig sind, um erfolgreich rekrutieren zu können, wenn es denn ein bisschen komplexer und komplizierter wird im Recruiting.
Was du damit beschreibst, ist ja häufig auch so dieser vielleicht nicht ganz vorhandene Stellenwert, dass man sagt, naja, komm, das Recruiting, ach komm, das machst du nochmal irgendwie nebenher. Ja. So ist es ja in vielen Organisationen auch gewachsen. Auf Instagram habe ich einen Post von dir gesehen, in dem du nochmal deine Mission auch untermauert hast, wo du auch momentan nach einer Person auf der Suche bist, die dich nochmal unterstützt bei deinen wilden Ideen, wo du gesagt hast, naja, meine Mission ist es eigentlich, diese Recruiting Excellence herbeizuführen oder auch mit deinem Team. Was ist denn diese Recruiting Excellence? Wie sieht die aus?
Nee, Recruiting Excellence zeigt sich am Ende des Tages in der Wirkung deiner Aktivitäten. Ja, das heißt, es geht im Recruiting gar nicht so sehr darum, nur mal eben schnell die Stellen zu besetzen, die da vakant wurden. Ja, so, das ist dann eher so die reaktive Haltung, sondern du möchtest ja strategisch dein Unternehmen so aufstellen, dass du genau weißt, wo wollen wir in den nächsten Jahren hin und dass das Budget, was du für den Bereich Talent Acquisition dann bereitstellst, dann auch bestmöglich eingesetzt wird. Ja, und dass du eben die bestmöglichen KompetenzträgerInnen für diese Jobs findest, dass du das Ganze effizient gestaltest und. Das heißt, sowohl auf strategischer als auch auf operativer Ebene muss dein Recruiting sattelfest sein und sich an immer wieder verändernden Rahmenbedingungen orientieren können. Ja, das heißt, nur weil ich jetzt mir heute mal Gedanken gemacht habe, wie meine Candidate Experience aussehen soll, also von der Karriereseite bis hin zur Einstellung, heißt das nicht, dass es morgen noch genauso funktioniert. Ja, ich muss einfach jeden Tag neu alle möglichen Zahnrädchen drehen, damit das Ganze in sich gut funktioniert und auf die jeweiligen Zielgruppen abgestimmt wird. Und das verändert sich leider jeden Tag.
Auf die Zielgruppen abgestimmt sollte ja auch der Recruiting-Prozess sein. Mhm. Da gibt es ja aus meiner Sicht häufig dieses Spannungsfeld zwischen dem proklamierten Bedürfnis der KandidatInnen, die meistens relativ früh mit dem Fachbereich sprechen wollen, einfach auch um diese tiefgreifenden fachlichen Fragen zu stellen. Der Fachbereich, der dann aber ab und zu nicht so die Zeit hat. HR auf der anderen Seite, die sagen, naja, das Erstgespräch würden wir schon gern führen, weil ansonsten machen wir irgendwie sowas wie eine Art Eventmanagement nur und koordinieren Termine. Ja. Wie sollte das aus deiner Sicht gestaltet sein und gibt es da überhaupt die Pauschalantwort? Aber wer sollte das Erstgespräch führen? Wie geht es dann weiter im Zweitgespräch? Wie ist da das beste Verhältnis auch in der Kompetenzaufteilung zwischen HR und Business?
Da würde ich glasklar sagen, es kommt drauf an. Ja, also
jetzt wollen wir dich aber ein bisschen mal in die Ecke pressen.
Ja, also es kann nur differenziert betrachtet werden. Also in der Regel, ja, und es gibt immer Ausnahmen von der Regel, aber in der Regel sollte es so sein, dass du erstmal ein strukturiertes Erstgespräch führst, ja, wo du wirklich gar nicht so sehr die komplette Palette rausholst, sondern wirklich aufgrund von 3-4 Kompetenzen erstmal geguckt wird, könnte es sich lohnen, einfach mehr Zeit zu investieren. Du musst in so einem Erstgespräch ja noch gar nicht sagen, hier ist übrigens der Arbeitsvertrag. Ja? Es geht erstmal nur darum, ob du die Prognose stellst, dass jemand auch für diesen Job geeignet sein könnte. So. Und da würde es aus meiner Perspektive grundsätzlich reichen, wenn der Fachbereich das direkt macht. Da muss noch nicht mal der Recruiter da sein. Es sei denn, der oder die Recruiterin hat wirklich ein gutes Bild auch von dem jeweiligen Job, weil ehrlicherweise fehlt es da häufig auch, dass RecruiterInnen sich wirklich auch ein sehr konkretes Bild von dem Job machen konnten. Das kann man tatsächlich als Manöverkritik mit reinnehmen, dass sich Recruiter einfach, oder dass sie irgendwo starten, ja, und dann sitzen die da, schalten ein bisschen Anzeigen, ich überspitze ganz bewusst, aber überhaupt gar keine Ahnung haben, wie sieht denn die Arbeitsrealität der Person aus. Ja, das heißt, das ist das, was ich immer in meinen bisherigen Jobs gemacht habe, mir dann auch die Jobs vor Ort angeschaut habe, also wirklich dann im Zweifel mitgearbeitet habe. Ne? Wenn irgendwie Kollegen im Außendienst arbeiten, dann fahre ich halt mit im Außendienst und gucke mir den Job an, und um im Zweifel dann auch hinterher den potenziellen KandidatInnen sagen zu können, wie die Arbeitsrealität aussieht. Wenn ich das nur aus Erzählungen kenne, dann könnte es ein bisschen schwierig werden.
Okay, also das heißt, wir haben die differenzierte Antwort und du sagst, Recruiting darf durchaus im Erstgespräch auch dann von HR übernommen werden, einfach dieses strukturierte Interview, aber es braucht eben diese Nähe, damit vielleicht auch der Kandidat, die Kandidatin gar nicht das Gefühl hat, ah, wer war denn das jetzt? Also vielleicht ist diese Zuordnung teilweise dann gar nicht so möglich, weil der HRer, die HRerin so tief drin ist in der Stelle, dass man sagt, wow, das war jetzt aber auch für mich eine gute Experience.
Es kommt halt darauf an, wie das Unternehmen so gestrickt ist und wie komplex auch die Struktur insgesamt ist. Ne? Also es kann auch ein Unternehmen sein, wo der eine Standort nur 4 Mitarbeiter hat, der andere Standort hat 1400. Dann brauchst du natürlich ganz andere Prozesse und Zuständigkeiten innerhalb des Unternehmens. Das heißt, auch da muss man sich so ein Stück weit angucken, wer arbeitet denn sonst noch mit im Recruiting, so dass ich dann feststellen kann, sozusagen, wer welche Kompetenz auch einbringt. Das ist immer so ein Zusammenspiel aus Technologie, Prozesse und den Menschen, die eben dort arbeiten. Und das kann ich alles sinnvoll zusammenfügen und danach eben mein Recruiting-Prozess oder meine Candidate Journey insgesamt ausrichten.
Die Herausforderung, die man mit Recruiting löst, hat heute in Zukunft eigentlich immer Bestand. Es gibt eine Stelle und die will man besetzen mit einer Person. Und am besten Fall ist es dann ein Match, so wie du es dir eben auch wünschst, eben genau diese Matches zu erzeugen, die dann gut zueinander passen. Jetzt hast du gerade gesagt, aber auch Recruiting muss sich verändern. Was glaubst du denn, wie wird sich die Rolle von Recruiting verändern? Beziehungsweise worauf sollten RecruiterInnen heute auch setzen, um in Zukunft bei all der KI-Diskussion einfach auch einen großen Mehrwert für die Unternehmen bieten zu können?
Ja, erstmal hast du es tatsächlich ganz richtig gesagt. Ne? Eigentlich ist die Story auserzählt. Ja? Da gibt es ein Unternehmen, die entscheiden sich an irgendeinem Punkt eine Stelle zu veröffentlichen oder besetzen zu wollen. Da gibt es auf der anderen Seite irgendwen, der eine Willenserklärung abgibt, auch einen neuen Job irgendwie haben zu wollen. Man spricht miteinander und einer macht dann ein Angebot. Ja? Also so weit, so gleich seit wahrscheinlich 100 Jahren.
So ein bisschen wie die Ehe. Ne?
So.
Die muss jetzt halt nur halten.
Ja, genau. Die Schwierigkeit kommt tatsächlich rein, dass sich Erwartungen eben je nach Jobfamilie oder je nach Zeit auch verändern. Ne? Dass je nach Verfügbarkeit im Markt dann auch eben die Marktlage einfach eine ganz andere ist. Ja? Dass dort einfach ganz anders kommuniziert werden kann und muss. Dieser Druck quasi der Veränderung, der führt dazu, dass Wirksamkeit immer wichtiger wird. Ja? Das heißt, ich muss bei all meinen Maßnahmen tatsächlich überprüfen, ob das einfach nur das Fähnchen im Wind ist oder ein Störfeuer, um irgendwie gerade eine Aktion an den Start gebracht zu haben, oder irgendein Dienstleister hat mir gerade irgendwas Tolles angeboten und das fand ich ganz fancy und deswegen mache ich das mal. Oder ist das für mich eingebettet in eine komplette Strategie, dass ich genau weiß, welche Zielgruppen suche ich überhaupt, welche unterschiedlichen Maßnahmen muss ich für die jeweiligen Zielgruppen ziehen, wie wird sich das Ganze mittel- bis langfristig entwickeln. Das heißt, das Recruiting wird vielmehr auch die Aufgabe haben, all das zu orchestrieren und all diese Maßnahmen in unterschiedlicher Schwierigkeit auch dann abdecken zu können. Ja.
Vielen Dank für die Vorlage. Ich weiß, ja, du liebst Fußball, aber jetzt kommst du hier mit Orchestrieren und die nächste Frage brannte schon direkt in meinem Kopf, denn Musik und das, was du hier mit Recruiting klangvoll beschreibst, ist ja was eine große Leidenschaft von dir ist. Mhm. Du hast eine Plattensammlung mit über 3500 Stück. Ja. Vielleicht hat sich die Zahl jetzt in der Zwischenzeit auch schon aktualisiert oder sind wir da noch?
Na, wenn meine Frau jetzt zuguckt, dann ist sie noch da geblieben.
Okay, also sie ist noch da geblieben. Sie ist vielleicht sogar ein bisschen weniger geworden, weil dich zwischen Jahren von ein paar trennen konntest, damit deine Frau da auch beruhigt wäre. Und ist, wenn Recruiting ein Song wäre, aus welchem Genre sollte er sein und welche Melodie hast du im Kopf?
Also wenn Recruiting ein Song wäre, ich wäre sowieso unbedingt bei Hip-Hop, weil das für mich so die Musikart schlechthin ist. Es ist die neueste Musikrichtung und die letzte Musikrichtung, die entstanden ist. Das ist so das eine. Und es ist die größte Jugendbewegung seit 50 Jahren. Ja? Also das mal dazu. Und ich glaube, wenn ich das konkret auf einen Song fürs Recruiting und vielleicht auch Employer Branding runterbrechen würde, würde ich von Curse 10 Rap-Gesetze nehmen, wo es halt vor allem um Authentizität geht. Ja? Nämlich die Dinge so umzusetzen, wie man sie dann auch wirklich leben würde. Anderes Beispiel wären die Stieber Twins, ne? die auch so in die Richtung gehen, das Thema Authentizität zu leben. Und das ist am Ende des Tages auch, was für Arbeitgeber gilt. Ja? Wer irgendwie sich ein Image auferlegt, ja, oder jemand versucht zu sein, der er nicht ist, der wird relativ schnell die Konsequenzen als Arbeitgeber spüren, weil die Mitarbeiter eben die Mogelpackung auch sehr zeitnah wahrnehmen und dann ihre Konsequenz dann daraus ziehen, nämlich den Arbeitgeber zu wechseln, wenn es nicht passt.
Also damit das Ganze klangvoll ist, haben wir da auf jeden Fall eine sehr gute Einordnung. Vorhin haben wir was von Techno gehört, jetzt kam Hip-Hop ins Spiel. Hast du eigentlich selbst auch mal einen Song geschrieben?
Nee, ich habe letztens an anderer Stelle schon mal gesagt, ich habe tatsächlich noch nie einen Song geschrieben, aber ich bin der jüngste Landesmeister am Schlagzeug im Orchester in NRW.
Okay, können wir da nachher noch was hören? Können wir das noch vertiefen? Das ist auf jeden Fall eine spannende Info.
Ja, ich bin halt als junger Mann, will ich fast sagen, oder eigentlich noch als Kind, meine Mutter mich in ein Orchester geschoben sozusagen, fast widerwillig. Und da bin ich dann etwas länger geblieben und war auch offensichtlich nicht ganz unbegabt und habe das mitgenommen. Das führt aber heute dazu, dass ich immer anfange zu trommeln, wenn irgendwie Musik läuft. Also ja.
Begleitet dich das Schlagzeug immer noch? Oder?
Nee, ich habe tatsächlich so mit dem Erwachsenwerden habe ich tatsächlich das Ganze aufgegeben, könnte aber mich rein theoretisch morgen an Schlagzeug setzen und wäre nach wie vor noch voll drin.
Also der Skill ist nach wie vor voll ausgeprägt. Ja. Wenn ihr also Marcel Rütten mal trefft und ein Schlagzeug in der näheren Umgebung ist, dann gerne mal auffordern, da zu spielen. Ist ein Stichwort, was uns zu einer deiner nächsten Leidenschaften führt, vielleicht momentan auch nicht ganz so stark ausgeprägt, je nachdem welcher Verein da im Fokus steht, aber wir haben gesagt, Fußball ist ja auch etwas und Fußball wird ja häufig auch proklamiert, als ist wie eine Religion, es ist etwas, was die Menschen zusammenbringt, es ist sehr populär, Vergleiche zwischen Sport, Transformation und Business zu ziehen und wenn wir darauf mal blicken, was würdest du sagen, kann HR-Arbeit vom Fußball lernen und welche Vergleiche und Analogien erachtest du auch als zielführend, weil häufig wird das ja so für alles genutzt, aber wo sagst du, das ist wirklich ein Match?
Also ich glaube, der Fußball liefert ganz, ganz viele Möglichkeiten, irgendwie Parallelen zu Arbeitgebern oder zum Employer Branding zu ziehen. Ich glaube, das stärkste Element ist das Thema Identität. Ja, also dass wirklich eine Gruppe von Menschen oder eine Gemeinschaft entsteht und alle bestimmte Werte teilen oder eben sich mit etwas identifizieren und das im positiven Sinne, teils stark frenetisch. Ja, und diese Identitätsstiftung ist essentiell, aber auch sehr langfristig gedacht. Ja, also man wechselt ja nicht mal eben den Fußballverein. So, das passiert nicht. Ja? Auf der anderen Seite kann es aber durchaus mal sein, dass man mit einer Entwicklung von dem eigenen Verein gar nicht so zufrieden ist. Dann muss man es entweder aushalten oder man schwört dem ab. Ja, auch das kann möglich sein. Das soweit dazu.
Identität als Stichwort. Wir haben über deine Schlagzeug-Skills schon einiges gehört. Ja. Wie sind deine Fußball-Skills?
Wenn du meine Kollegen vom Fußball fragst, die würden mich als minderbegabt bezeichnen. Ich sehe mich natürlich als hochtalentiert.
Sehr gut. Also auch das würden wir auf jeden Fall gerne dann nochmal testen. Vielleicht zum Abschluss, wir werden gleich noch ein kleines Entweder-Oder-Spiel spielen. Nochmal so einen kleinen Ausblick wagend. Also bei dir habe ich das Gefühl, da ist immer ganz viel los. Du suchst ja momentan auch jemand, der dir hilft, deine Ideen zu sortieren. Kannst du uns einen kleinen Ausblick geben, was du noch irgendwie so vorhast oder was dich gerade besonders umtreibt? Und was würdest du vielleicht auch sagen, in 20 Jahren, wo willst du da noch stehen? Gibt es da etwas, was den Ausblick nochmal abrundet?
Also ich habe, bevor ich mich dazu entschieden habe, selbstständig zu sein und zu werden, tatsächlich genau die Frage gestellt, ob ich das Ganze die nächsten 20 Jahre machen möchte. Und ich habe das sofort bejaht, weil es einfach super viel Spaß macht, weil so viel Entwicklung da dran ist, weil so viel bewegt werden kann, weil es auch aber so einen starken Impact hat auf das, was die Menschen für sich existenziell entscheiden, ja, nämlich den richtigen Job zu finden. Und das hilft halt wirklich daran mitzuwirken, dass sich Menschen selbst verwirklichen können. So, das ist das, was auf jeden Fall super viel Spaß macht. Von daher, ich werde die nächsten 20 Jahre genau in diesem Business bleiben. Ganz konkret ist es so, ich habe ja mit meiner Agentur HR for Good drei Säulen, die ich bediene, nämlich einmal das ganze Thema Events, ja, also zum Beispiel die Schicht im Schacht, oder wir machen HR for Good Meetups in allen möglichen Städten. Dann gibt es noch eine HR-Karaoke-Party, die wir einmal im Jahr machen. Genau. Dann gibt es noch die zweite Säule mit Content- und Media-Produktion. Das heißt, ich wirke mittlerweile an drei Podcasts mit, veröffentliche hier und da Bücher. Das nächste kommt im April. Für 2026 sind bereits drei konkret in Planung oder sogar in der Mache. Also auch da wird eine ganze Menge passieren. Und die meiste Zeit verbringe ich eigentlich damit, Unternehmen dabei zu unterstützen, genau das, was wir gerade besprochen haben, Recruiting Excellence zu erreichen. Das kann in unterschiedlichster Form aussehen oder gestaltet sein, ja. Das ist aber das, was mir am meisten Spaß macht und am nächsten dran ist, sozusagen zu dem, was ich auch vorher gemacht habe, nämlich wirklich sehr konkret daran zu arbeiten, dass in einem Unternehmen die HR-Tech-Infrastruktur ausgebaut wird, dass die richtigen Prozesse aufgezogen werden, dass die Menschen die richtigen Kompetenzen mitbekommen, die im Recruiting arbeiten, dass man die richtige Kanalauswahl trifft und, und. Also das ist so vielfältig und spannend. Noch erlebe ich quasi, dass ganz, ganz viele Menschen wirklich das aufsaugen, was ich dann teile von dem an Wissen, was ich selbst ja mir von all den anderen mitgeben lassen konnte. Von daher, das macht super viel Spaß. Ich habe aber noch so viele Projekte in der Schublade, die noch nicht gezogen wurden sozusagen, wo ich einfach bisher noch keine Zeit für hatte. Deswegen wird es in der nächsten Zeit auf jeden Fall noch eine ganze Menge geben, auch wenn ich natürlich noch nicht jedes Projekt announcen kann, was bald das Licht der Welt erblicken wird.
Es bleibt also spannend wie bei einer Geburt. Was wir jetzt nochmal gebären wollen, beziehungsweise worauf wir eingehen, ich bin gespannt, ob du dich darauf einlässt, weil ja, du wirst wahrscheinlich sagen, es kommt drauf an. Ich habe jetzt ganz bewusst ein Entweder-Oder-Spiel vorbereitet und mir geht es gar nicht groß darum, dass du es begründest, das können wir gleich machen, aber einfach mal so erstes Bauchgefühl.
Machen wir.
Blog schreiben oder Podcast aufnehmen?
Blog schreiben.
Likes oder Kommentare?
Kommentare.
Jobcast oder Recruiting-Video?
Recruiting-Video.
Zwei oder drei Interviews?
Zwei.
Champions League-Sieger oder Deutscher Meister?
Deutscher Meister.
Was mich fast überrascht hat, war, ich hätte ähnlich getippt, aber Blogschreiben oder Podcast aufnehmen, da kam relativ schnell Blogschreiben. Ja. Wie kommt das?
Hat damit zu tun, dass ich habe viel, viel früher angefangen, Blogartikel zu schreiben, als dass ich Podcast produziere. Hat eine sehr persönliche Perspektive eigentlich, weil wenn ich einen Blogartikel schreibe, der sehr substanziell ist, also wenn es jetzt nicht darum geht, irgendwie ein Event zu präsentieren oder so, ne, sondern wenn ich mir über ein bestimmtes Thema Gedanken mache, dann hilft mir das tatsächlich immer sehr stark dabei, das Thema für mich selbst auch so gut zu strukturieren und durchzusortieren, dass ich dann meine zukünftigen Aufgaben, die mit dem Thema zu tun haben, einfach viel besser geordnet kriege. Bei einem Podcast ist es so, je nachdem, was das Thema ist, ne, wie es aufbereitet ist, wie viel Vorbereitungszeit du hattest, da ist dann wahrscheinlich die Langlebigkeit etwas geringer als bei einem Blogartikel.
Dann darf ich dir an der Stelle ein Wortgeschenk machen und geben. Ich muss sagen, der Podcast heute mit dir, den habe ich auf jeden Fall als sehr strukturiert empfunden, auch wenn ich natürlich deine Blogs auch gerne mag. Also da sind wir wieder bei der Integration und bei beidem. Ich darf wirklich sagen, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, dass du ja bei den Antworten so alles pariert hast. Nicht jeder Torwart hält die Bälle so gut, wie du die Fragen parierst. Also vielen, vielen Dank. Hat mir riesen Spaß mit dir gemacht.
Danke, kann ich gerne zurückgeben.
Und auf jeden Fall auch das Angebot an euch da draußen, an die ZuhörerInnen dieses Podcasts. Falls ihr Fragen an Marcel oder auch an uns als Make habt, man darf dich abonnieren, man darf dir folgen, man darf dich auf LinkedIn, Insta, auf allen Kanälen, auf denen du aktiv bist, kontaktieren. Hast du da einen Lieblingsaccount?
Ehrlicherweise nein. Also ich bin auf vielen Plattformen aktiv. Ich glaube, im Moment am stärksten tatsächlich auf LinkedIn und Instagram. Aber ehrlicherweise warte ich nur darauf, dass LinkedIn den nächsten Facebook-Move macht und den kompletten Content drosselt. Also von daher bin ich da völlig plattformunabhängig.
Und was kommt dann?
Du musst zahlen, damit dein Content gesehen wird. Das wäre meine Prognose.
Okay, wir sind gespannt. Wir werden diese Prognose auf jeden Fall verfolgen. Wir wünschen euch auf jeden Fall jetzt allen noch einen schönen Tag, sagen Glück auf und bis zum nächsten Mal.
Glück auf.